Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er gehört seit Jahrzehnten zu den profiliertesten Stimmen, wenn es um Rente, Sozialsysteme und die Folgen des demografischen Wandels geht. Und er hat früh auf Entwicklungen hingewiesen, die uns heute mit voller Wucht einholen. Wir sprechen über Zahlen und Fakten, über politische Untätigkeit, über unbequeme Wahrheiten und über die Frage, warum wir seit Jahren wissen, was zu tun wäre, es aber trotzdem nicht tun. Ein Gespräch über Demografieverantwortung und die Zukunft unseres Sozialstaates. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Bernd Raffelhüschen. Herzlich willkommen, lieber Bernd Raffelhüschen.
Moin, Herr Nareike.
Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, weil es ist natürlich ein Thema, was zwar schon immer da war, aber was irgendwie in jüngster Zeit so ein bisschen mehr an Brisanz gewonnen hat. Wenn wir einsteigen, Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema und ich habe eben im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch durchaus schon Einfluss auf mich als Student hatten, weil das mir dann nochmal ganz besonders bewusst wurde, wo wir da tatsächlich eine offene Flanke haben. Und der demografische Wandel ist ja auch etwas, was offensichtlich ist. Und wenn Sie die letzten 30 Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen, wurden Sie eher gehört oder wurden Sie eher ignoriert?
Also das ist relativ schnell zu beantworten. Die Tendenz war grundsätzlich erstmal ignoriert, jedenfalls in Deutschland. Also in anderen Ländern, wie in Skandinavischen, war es natürlich gänzlich anders. Und ich war ja immer sowohl in Deutschland wie auch in Skandinavien, Prof. Also in Deutschland wurde man eher ignoriert. Das einzige Mal, wo es eine Ausnahme gab, war tatsächlich Gerhard Schröder. Also Schröder hat wirklich mit seiner Agenda 2010 nicht nur mutige Arbeitsmarkt- und Steuerreformen, sondern tatsächlich auch die mutigste Rentenreform der deutschen Geschichte gemacht. Und da wurde man gehört. Das war die Zeit der Röhrup-Kommission damals mit dem Nachhaltigkeitsfaktor. Der Nachhaltigkeitsfaktor war adressiert dazu, die Beiträge für die jungen Menschen konstant zu halten und das Rentenniveau quasi zu adjustieren. Davon haben wir uns dann aber sehr schnell verabschiedet, weil alle Sozialdemokraten nach Schröder waren das Gegenteil von dem, nämlich Geschenkeverteiler. Und diese Geschenkeverteilung, die mit Merkel und der SPD, die mit Scholz und der Ampel und die auch jetzt mit Merz und der SPD läuft, diese Geschenkeverteilung hat uns immer wieder weiter zurückgeworfen. Also wir stehen eigentlich an dem Punkt, wo wir vor Schröder auch schon waren, nämlich eine schlichtweg nicht finanzierbare Rentensituation.
Jetzt wurde uns allen natürlich zur Beruhigung auch gesagt, macht euch erstmal keine Gedanken, wir haben eine Kommission, die sich mit dem Thema nochmal gesondert beschäftigt. Bisschen überspitzt gefragt, in wie viel Kommissionen haben Sie die letzten 30 Jahre verbracht und wie oft haben Sie Ihren Input da gegeben?
Also in Deutschland tatsächlich nur in der Röhrup-Kommission und einmal in der Kommission Steuergesetzbuch, also die Dualität der Einkommensbesteuerung, das waren die beiden. Seitdem nicht mehr, also da bin ich ziemlich in Ungnade gefallen bei der Frau Merkel. Noch weiter in Ungnade gefallen, weil ich dann ja moniert habe, dass die Migration, so wie sie unbesteuert zu uns läuft, nicht unbedingt hilfreich ist für die Rente. Inzwischen, glaube ich, dämmert das alles den Leuten. Inzwischen dämmert das den Leuten auch, dass wir recht behalten haben, was die Prognosen für die entsprechende demografische Entwicklung angeht. Und jetzt kommt natürlich großes Gejammere, wobei ich das immer noch nicht so richtig verstehe, weil die Leute kapieren ja bis heute nicht, dass die demografische Welle eigentlich jetzt erst startet.
Das ist ja das Lustige an Demografie. Ich glaube, es gibt auf der Welt kaum etwas, was leichter vorhersehbar ist und es gibt kaum etwas, was schwieriger abzuändern ist als eine demografische Entwicklung. So gibt es immer das schöne Beispiel, wenn man sich die Geburtenrate einer deutschen Frau anschaut, aktuell, dann liegt die so bei 1,3, 1,4, 1,3, 1,4 Kinder, muss man genau sagen. Wir bräuchten aber, um gleich viele zu bleiben, 50% mehr Geburten, also sprich über 2. Und das kann man nicht ändern über Nacht ist das schwierig hinzubekommen. Also insofern ist das eigentlich ja etwas, was wirklich relativ einfach vorhersehbar ist, auf welche Problematik wir da zulaufen.
Das ist der Punkt. Und deshalb ist das der Begriff der Prognose auch ein falscher. Weil wir machen gar keine Prognosen. Wir nennen das auch nicht so. Wir nennen das Projektion. Und Projektionen sind was ganz anderes. Denn der Punkt ist ja der, wenn wir uns beispielsweise mal angucken, 35. In 2035 sind alle geburtenstarken Jahrgänge bereits aus dem Erwerbsleben raus. 40, da kulminiert das Ganze. Wir sind doppelt so viele Rentner, das wissen wir heute. Und wir wissen bis mit hundertprozentiger Sicherheit, dass es doppelt so viele sind. Und wir wissen auch mit hundertprozentiger Sicherheit, dass wenn es gut läuft, wir noch 80% der heutigen Erwerbstätigen, wenn es schlecht läuft, irgendwo zwischen 60% und 70% der heutigen Erwerbstätigen sind. Das heißt, das Verhältnis derer, die zahlen und derer, die nehmen, liegt ja heute schon fest. Das ist sicher. Deshalb ist es auch keine Prognose. Weil die Einzelwahrscheinlichkeit dieser Prognose ist 100%. Und das muss man klar machen. Das haben wir versucht auch immer wieder klar zu machen in der Politik. Die meisten Politiker reden ja von uns als Katastrophentheoretiker, die über Zukunft reden. Die wissen aber gar nicht, wovon wir reden. Denn wir reden nicht von Zukunft, wir reden von einer Reflexion der Vergangenheit, die in der Zukunft liegt. Und die mit Zukunft nichts zu tun hat. Denn das, was die meisten für etwas halten, was kommt, das kommt gar nicht, das war schon. Das ist schon gewesen, obwohl es noch kommt. Oder noch anders gesagt, die Messe ist gelesen. Wir können nichts verändern. Es ist, selbst wenn wir wollten, selbst wenn wir alle nochmal an unseren Reproduktionsziffern arbeiten, was für uns vielleicht hoffnungslos ist. Aber egal, es würde nichts mehr ändern. Wir können nichts mehr ändern. Und deshalb müssen wir reagieren und hätten vor allen Dingen schon längst reagieren müssen. Haben wir auch unter Schulter. Aber dann haben wir alles wieder zurückgeschraubt.
Und warum hat man das wieder zurückgeschraubt? Einfach weil der politische Wille nicht da war oder weil man auf der Suche nach Wählern war? Oder was ist aus Ihrer Einschätzung her der Grund gewesen?
Nee, der Punkt war, dass die Agenda 2010 unter Schröder in Bezug auf die Rente ja sehr erfolgreich war. Und im Grunde genommen war das die Message, Leute, passt auf, es gibt demnächst weniger Rente und dafür müsst ihr auch noch länger arbeiten. Müntefering mit seinen 67. Schröder schon im Nachhaltigkeitsgesetzgebungsverfahren mit dem Nachhaltigkeitsfaktor. Der Nachhaltigkeitsfaktor ist ja ein mathematisches Konstrukt, das die Beiträge für die jungen Menschen konstant hält und die Rentenniveaus abschmitzt. So, und das war damals für uns schon in der Rürup-Kommission eigentlich die Leitlinie, weil wir wollten ja die Akzeptanz der Generationenverträge sichern unter den jungen Menschen. Und dazu musste man natürlich die Rentenniveaus diskutieren, denn das ist ja auch klar. Man kann die jungen Menschen ja nicht für die demografischen Lasten verantwortlich machen. Dafür verantwortlich sind die Alten, nicht die Jungen. Die Jungen können nichts dafür, dass sie so wenig sind. Das können die Alten schon, denn das sind deren Eltern.
Macht total Sinn. Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wir sprechen immer von einem Renteneintrittsalter. Sie als wirklich jemand, der sich wahrscheinlich sein ganzes Berufsleben und sein Lehrleben damit beschäftigt hat, wäre es denn nicht eigentlich viel sinnvoller, von Beitragsjahren zu sprechen? Weil man dann automatisch auch die Leute abholt, die deutlich später ins Berufsleben und damit auch in sozialversicherungspflichtige Verträge kommen. Also um ein Beispiel zu nennen, jemand, der erst mit 28 aus dem Studium geht, wenn man dem sagt, hey, die nächsten 45 Jahre, die hat nämlich jeder übrigens, um in diese Rentensysteme oder sagen wir Sozialversicherungssysteme einzuzahlen. Das fängt dann halt bei dir erst blöderweise mit 28 an. Aber der Handwerker, der mit 15, 16, 17 bereits anfängt zu arbeiten, der ist dann halt auch automatisch vom Eintrittsalter her früher dran, wenn man sagt, wir nehmen mal 45 Jahre so als These. Das wäre doch auch an vielen Stellen einfach gerecht. Oder habe ich da irgendeinen Denkfehler?
Da ist ein Denkfehler, das tut mir leid, aber.
Nee, ist gar kein Problem.
Tatsächlich so. Also der Denkfehler ist einfach. Nochmal, wenn jemand nicht so lange arbeitet, sondern sich sehr lange qualifiziert, dann hat er natürlich nicht mehr viele Jahre nach. Aber er hat durch die Qualifikation natürlich deutlich höhere Einzahlungsströme, die er generiert, hat auch höhere Entgeltpunkte, die er sammelt. Und jemand, der nur halb so lange arbeitet wie der Handwerker, aber doppelt so viel verdient, kriegt ja dieselbe Rente. Und zwar nach exakt kürzerer Zeit. Das ist genau das, was wir als Lebensleistungsprinzip in der Rente haben. Jeder kriegt seine Lebensleistung. Wenn ich Durchschnittsverdiener bin, bin ich nachher auch Durchschnittsrentner. Wenn ich doppelt so gut bin wie der Durchschnitt, dann kriege ich die doppelte Durchschnittsrente. Und wenn ich nur halb so gut bin wie der Durchschnitt, kriege ich die Hälfte der Durchschnittsrente. Das heißt auf gut Deutsch, der wenig Rente hat, hat sich das so verdient, weil er zu wenig eingezahlt hat. Egal, ob er das jetzt lange mit wenig oder kurz mit wenig macht, es bleibt wenig. Und das ist der Punkt, den wir da bedenken müssen. Nee, beim Renteneintrittsalter hätten wir was ganz anderes diskutieren müssen, was wir in Skandinavien ja auch umgesetzt haben. Sehen Sie, wenn Sie heute sich die Rentner anschauen, die haben ja, als sie erwerbstätig waren, Rentner finanziert. Das ist eine Umlage. Wie lange haben sie diese Rentner finanziert? Die heutigen Rentner, ihre Rentner damals? Ja, 10 Jahre. In den 60er, 70er Jahren hat man 10 Jahre Rentenbezugszeit gehabt. So, wie lange haben die damaligen Rentner dafür gearbeitet? Ja, 45 Jahre. Das heißt, sie haben für jedes Jahr 4,5 Jahre gearbeitet. Jetzt nehmen Sie die heutigen Rentner. Die haben auch lange gearbeitet, aber nicht mehr 45, sondern 40 Jahre. Wie lange kriegen sie Rente? Nicht mehr 10 Jahre, sondern 20 Jahre. Das heißt, sie haben für ein Rentenbezugsjahr 2 Jahre statt 4,5 Jahre gearbeitet. So, ist das gerecht? Woher weiß ich, was gerecht ist? Ich weiß auf jeden Fall eins, es ist nicht gleich. Wenn Sie das gleich gestalten wollten, wenn Sie also immer im Verhältnis, das Verhältnis gleich haben wollten, dann hätten Sie im Laufe der Zeit das Rentenzugangsalter an die Lebenserwartung anpassen müssen. Das nennen wir Lebenserwartungsfaktor. Diesen Lebenserwartungsfaktor haben wir für Deutschland Anfang der 90er Jahre vorgeschlagen und sind bis heute nicht dazu gekommen, den umzusetzen. In Schweden haben wir ihn Anfang der 90er Jahre eingeführt, in Norwegen ebenfalls, in den meisten anderen Ländern auch, in Skandinavien. Dort sind wir in Dänemark jetzt bei 70, sind wir in Schweden schon immer bei 70 gewesen. Sie konnten zwischen 60 und 70 wählen, was sie wollen, aber mit einem gehörigen Abschlag und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben diese Adjustierung, die haben wir verpasst. Und das war ja das, was Frau Reiche auch adressierte letztes Jahr mit ihrer Rente mit 70. Das war der richtige Vorschlag. Denn wir müssen ja nachholen, was wir verpasst haben. Denn die Lebenserwartungszunahme von 1990 bis heute, die war massiv. Und wenn man die verstreichen lässt, ohne was zu tun und ohne das nachzuholen, was man hätte tun müssen, ja, dann ist man auf der Flanke, die Merz jetzt einschlägt, nämlich zu sagen, es bleibt, wie es ist. Und wenn wir den Lebenserwartungsfaktor einführen, ja, dann bitte nach 35. Das ist natürlich politökonomisch vielleicht richtig gedacht, weil nach 35 wirkt das ja nicht mehr, denn dann sind ja die ganzen geburtenstarken Jahrgänge draußen. Und das ist ein Klientel, das ist wichtig für die meisten Politiker. Also sowohl für die CDU wie für die SPD, wie aber auch für die Grünen und so weiter und so fort. Der Medianwähler ist über 55. Und dem vor den Koffer zu scheißen, auf gut Deutsch, das ist mordsgefährlich politisch. Und deshalb haben wir auch diese vollständige Kehrtwende bei Merz gesehen, der ja immer von einem Ausgabenproblem redete. Und jetzt nur noch die Einnahmen adressiert und die Kommission natürlich auch so bestückt, dass die Einnahmeseite sehr scharf diskutiert wird.
Gut, durchaus nachvollziehbar und danke für die Aufklärung, warum ich da einen Denkfehler habe. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir wirklich von dem Renteneintrittsalter ausgehen, da kommt ja immer, staccato-mäßig kommt immer her, aber der Dachdecker kann gar nicht.
Ja.
Das heißt für mich also in Dänemark und in Norwegen und Schweden, glaube ich, haben sie als Länder genannt, gibt es wahrscheinlich keine Dachdecker oder die gibt es doch wahrscheinlich proportional genauso häufig wie in Deutschland. Wie geht man mit dieser Diskussion denn um? Ich glaube, es ist ja unstrittig, dass es Berufe gibt, die einfach auch in diesem Alter nicht mehr wirklich arbeiten können. Das ist unstrittig. Also wie geht man da mit diesem Einwurf um, der da kommt oder kommt der gar nicht?
Naja, wenn man es mal zynisch nimmt, dann ist der deutsche Dachdecker kein Deutscher, während der dänische Dachdecker deutlich häufiger ein Däner ist. Also da würde ich mal vorsichtig sein. Die meisten Dachdecker in Deutschland sind aus Subunternehmern und sind nicht wirklich mehr deutsche Handwerker oder so. Was ja gar nichts macht, denn wir brauchen die ja. So, aber nee, das Argument ist komplett falsch. Deshalb, weil die meisten Leute glauben, dass der Dachdecker, wenn er nicht mehr dachdecken kann, eine Rente kriegt. Eine normale Versichertenrente kriegt. Das hat er aber noch nie getan. Also ich weiß gar nicht, wieso diese Leute immer von Dachdeckern reden und dann sagen, die müssen doch früher eine Rente kriegen. Ja, die kriegen doch heute auch eine frühere Rente, aber es ist gar keine Rente. Was sie kriegen, ist eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Die hat mit der versicherten Rente ja gar nichts zu tun. Das heißt, wenn ich das Rentenzugangsalter von Dachdeckern nehme, dann ist das jetzt bei 60 oder 61. Länger können die nicht. Und danach kriegen sie eine Erwerbsunfähigkeitsrente, bis sie dann eintreten mit 67 oder 66 oder wie auch immer. Wenn ich das Rentenzugangsalter erhöhe, was passiert mit dem Dachdecker? Ja, nichts anderes als vorher auch. Der fängt genauso mit 61, 62 an, eine Rente zu kriegen, die ja eine Erwerbsunfähigkeitsrente ist. Und die wird genauso berechnet wie jetzt im Moment. Das heißt, der Dachdecker ist ein Argument, das nur von Leuten gebracht wird, die von der Rentenversicherung nichts verstehen.
Und das gibt es augenscheinlich relativ häufig, vor allen Dingen bei Leuten, ja, die sie mitbestimmen.
Absolut. Und in den Medien natürlich auch. Die meisten schnallen das ja gar nicht, dass der Dachdecker gar keine versicherte Rente kriegt, wenn er nicht mehr aufs Dach decken kann.
Ist natürlich schon auch eine Erkenntnis, die man, die klingt jetzt gar nicht so komplex, die man durchaus haben könnte, wenn man sie wollte. Also sprechen wir jetzt eher von dem Willen als von dem tatsächlichen Erkenntnisstand.
Das ist so. Man sucht immer nach Argumenten, die gegen die Verlängerung der Lebensarbeitszeit sind, weil das irgendwo so ein Interesse, so ein, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber irgendwie scheinen die Menschen ein ungeheures Arbeitsleid zu empfinden und müssen unbedingt so früh wie möglich raus. Und wir subventionieren ja auch dieses so früh wie möglich raus mit Milliardenbeträgen. indem wir, sagen wir mal, die Abschläge nicht auf 0,4 oder 0,5 setzen, sondern auf 0,3 oder vielleicht gar auf 0,0, wenn wir die 45 Jahre hin haben. Also wir subventionieren massiv mit Milliardenbeträgen den vorgezogenen Ruhestand. Und jetzt haben wir im letzten November noch beschlossen, dass diejenigen, die wir mit Milliardenbeträgen für den vorgezogenen Ruhestand subventionieren, die subventionieren wir auch danach, wenn sie dann in Ruhestand getreten sind, indem wir sie steuerfrei arbeiten lassen.
Das ist also, die sogenannte Aktivrente.
Ja. Also wer so auf so eine mischugge Idee kommen kann, also man fragt sich, was soll's? Wir hätten doch den skandinavischen Weg gehen müssen mit versicherungsmathematisch fairen Abschlägen. Dann hätten wir Nahles leidige Rente mit 63, die natürlich jetzt mehr 63 ist, abgeschafft. Die 0,0% Abschläge sind falsch. Punkt. Das weiß jeder, auch nur einen Ansatz von Mathematik versteht. Und wir wissen, dass 0,4 in Schweden beziehungsweise 0,5, dass das eigentlich der richtige Abschlag ist. Und den hätten wir nehmen müssen. Wir hätten also statt Aktivrente 0,5% Abschlag pro Monat nehmen müssen. Und zwar von jedem, der vor 67 in Rente geht.
Da bekommt natürlich dann so ein Auftritt von Frau Baas vor dem Arbeitgeberforum nochmal eine ganz andere Bedeutung. Weil da ja tatsächlich dann alles drinsteckt, was nicht verstanden worden ist. Also nur um das nochmal zu sagen, Sie korrigieren mich, wenn ich es falsch wiedergebe, aber Sie sagt, das sind ja nun keine Versicherungsleistungen, sondern Steuergelder oder keine Sozialversicherungsbeiträge, die da bezahlt werden, sondern das sind Steuergelder. Und dann ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn man die Rente und das Rentensystem mit 120 Milliarden pro Jahr bezuschusst.
Stimmt, ist mehr, ja.
Pro Jahr muss man dazu sagen, also nicht einmalig, sondern nur für die Hörer auch, damit man mal Dimensionen kennt. Ja. Um dieses aktuelle System überhaupt aufrechtzuerhalten, dann geht es ja genau in die Richtung, die auch Herr Heil damals anschlug, der gesagt hat, nee, wir müssen einfach die Erwerbsquote hochhalten und die Frauen aus der Teilzeit rausbekommen. Da kriegen wir das Problem schon gewuppt. Das ist ja bisher wirklich von nahem Unsinn, oder?
Ja, nun muss man ganz klar sehen, unser Arbeitsminister in der Folge, Frau Baas, macht da keine Ausnahme und Herr Heil, wie auch Frau Nahles nicht, haben eigentlich allesamt, was die fachliche Eignung angeht, doch einiges zu wünschen übrig gelassen. Das sage ich jetzt mal sehr, sehr deutlich, weil sie sind halt Schauspieler für einen Interessensverband und dieser Interessensverband sind im Grunde genommen, ja, bei Frau Nahles haben sie es ganz deutlich gesehen, diese Rente mit 63, ich meine, wer hat die gekriegt? Abschlagsfrei. Frauen nicht. Die haben da gar keine 45 Jahre. Waren Männer, die bevorteilt waren. Akademiker auch nicht. Wir haben auch keine 45 Jahre. Wer hat 45 Jahre ununterbrochen Erwerbstätigkeit? Naja, der Facharbeiter. Und vor allen Dingen natürlich der gewerkschaftsorientierte Facharbeiter. Und genau dem haben sie das Geschenk verteilt. Also es sind Interessensgeschichten. Und dann müssen sie natürlich eine gewisse schauspielerische Leistung bringen, um ihre Interessen mit einem gewissen Fachmantel zu umkleiden und den Kaiser sozusagen mit schönen neuen Kleidern daherkommen zu lassen. Aber wir wissen ja seit H.C. Andersen, dass der Kaiser gar keine Kleider hatte, sondern nackig war. Und das ist, glaube ich, der Fall auch bei Frau Baas, Frau Heil und Frau Nahles.
Gut, das ist jetzt keine Erkenntnis, die mich jetzt besonders glücklich zurücklässt, um ehrlich zu sein. Wollen wir versuchen, in die Lösung einzusteigen? Also wenn Sie sich die perfekte Welt, die perfekte Welt der deutschen Rentenversicherungssystematik. Wir lassen jetzt mal Kranken und Pflege ein bisschen außen vor, weil wir uns mal auf die Rentenproblematik konzentrieren wollen. Was wäre die Lösung, die gangbar wäre, die man hinbekommen könnte, wenn Sie das entscheiden dürften?
Also eine wirklich richtige Lösung kriegt man nicht mehr hin, weil dazu ist es zu spät. Dafür haben wir viel zu viele Jahre verstreichen lassen. Die richtige Lösung war gelegt mit der Agenda 2010-2003. Aber wir können noch einiges machen. Und das ist eigentlich die Schicksalsfrage von Friedrich Merz sein wird. Er wird in die Geschichte Deutschlands eingehen, sicherlich vielleicht als ein außenpolitischer, außergewöhnlicher Kanzler oder wie auch immer. Aber innenpolitisch wird er in die Geschichte eingehen als der letzte Kanzler, der es hätte noch richten können. Hätte. Und dieses Hätte ist jetzt schon gelaufen, weil er hat es alles rund verpatzt. Also auf gut Deutsch, was wir hätten machen sollen und was wir immer noch tun sollten, ist zügig und schnellstmöglich bis 2030 auf die 70 zu steuern. Dann kriegen wir noch ein paar Leute aus den geburtenstarken Jahrgängen dazu, länger zu arbeiten. Wenn wir das ab 2035 machen, nützt diese Erhöhung des Rentenzugangsalters nicht. Was jetzt in der Regierung diskutiert wird, ist ja der Lebenserwartungsfaktor, aber erst nach 2035. Und 2035 ist die Chance gelaufen. Dann nützt es das Schwert des Schumpf. So, also wir müssen jetzt vor 2030, wir müssen die 2030er 67er Regelung auf 70 erhöhen und wirklich mehrere Monate jetzt jedes Jahr dazu packen. Dann müssen wir den Nachhaltigkeitsfaktor von Schröder nicht aussetzen, wie wir das im November beschlossen haben, sondern ihn stärken, sodass wir die Beiträge für die jungen Menschen tatsächlich konstant halten über die nächsten 30 Jahre. Das Rentenniveau passt sich dem an und dann sagen wir den Leuten, eure Rente ist eine Basisrente, den Rest müsst ihr selber vorsorgen. Dafür gibt es auch Produkte, dafür haben wir steuerrechtlich jetzt einiges getan, das kommt ja nächstes Jahr etc. Also insofern haben wir das. Das wird den Menschen helfen, die jung sind, denen die alt sind nicht. Weil die haben keine Chance mehr durch Kapitaldeckung. Weil die Kapitaldeckung braucht 30 Jahre. So, wenn Sie einem 70-Jährigen oder 60-Jährigen erzählen, dass er in 30 Jahren vernünftig fährt, also nochmal, ein Medikament zu verabreichen, das, von dem Sie wissen, dass das wirkt, wenn der Patient tot ist, macht keinen Sinn. So, das heißt, auf gut Deutsch Kapitaldeckung brauchen wir für die Jungen und die Mittelalten. Für die Alten ist die Chance zu spät. Kann man nicht mehr machen. Wer nicht wirklich was gemacht hat für sich, dem können wir da nicht mehr helfen. Das ist eine Lost Generation, die Babyboomer, die nichts getan haben. Und dann kommt als letztes noch 0,5% Abschlag pro Monat und streichende Aktivrente. Und wenn Sie die drei Dinge machen, dann haben Sie das Problem wieder einigermaßen im Griff. Ganz nicht, weil Sie brauchen natürlich Vorsorge, privat ersetzende, betrieblich ersetzende Alterssicherung, um das zu stopfen, was da an Lücke gerissen wird.
Da können wir aber doch auch positiv, also auf die Habenseite nehmen, dass die Reform der privaten Altersvorsorge angegangen wird aktuell und dass wir erkannt haben, dass Betriebsrente etwas ist, was total wichtig ist. Sprich, wir sind wieder bei dem Drei-Säulen-Prinzip, was wir, glaube ich, alle ja für sinnvoll erachten. Die Ausprägung der einzelnen Säulen ist und die Finanzierung der einzelnen Säulen ist eben etwas, was zu diskutieren ist. Aber da gab es ja jetzt auch ganz jüngst eine Entwicklung, die, glaube ich, nicht nur negativ ist, wenn wir die private Altersvorsorge oder die Reform der privaten Altersvorsorge uns anschauen.
Es deutet sich an im Referentenentwurf, dass wir da eine Lösung haben für die dritte Säule, die im Grunde genommen sich der zweiten Säule annähert, weil wir eine Sonderausgaben abzu und damit die steuerrechtlich einwandfreie Behandlung von Alterseinkünften tatsächlich weiter ausdehnen. Wir werden mehr Refinanzierungsstrukturen mit Realkapital, also mit Aktien und Infrastrukturmaßnahmen etc. haben. Und dadurch haben wir eine Abkehr von dem, was wir bislang gemacht haben, nämlich die Refinanzierungsstrukturen in der Alterssicherung massiv in Staatspapiere zu finanzieren. Und das ist etwas sehr, sehr Gefährliches. Also nochmal, nehmen Sie den norwegischen Generationenfonds. Der norwegische Generationenfonds muss zu 70% in Aktien investieren. Mindestens. Und zu 30% in Infrastruktur. Da fragt man sich als Deutscher dann natürlich, wo sind die Anleihen? Ja, die sind grundsätzlich verboten. Es ist strikt verboten, in Anleihen zu investieren. Warum? Ja, weil Staatsanleihen sind keine Kapitaldeckung. Staatsanleihen sind Steuern von morgen, die ich brauche, um sie zu bedienen. Und wer ist der Steuerzahler von morgen? Ja, derselbe, der auch die Beiträge von morgen zahlt. Also insofern, es hilft nichts. Wir brauchen eine Produktivkapitallösung. Das ist jetzt auch langsam den Leuten klar. Sie wollen auch in der dritten Säule mit den Fondskonzepten, mit den freieren Fondskonzepten, im Grunde genommen eine Art Liberalisierung der Riester-Strukturen dann schaffen. Und das ist auch gut so und das ist vernünftig so. Nur alles das hätten wir vor 30 Jahren machen müssen.
Ja, ich glaube, das ist ja dann dieses vergossene Milchprinzip. Aber ich glaube, dass es ja nie zu spät ist, auch irgendwie nochmal was anzufangen zumindest. Weil Sie haben es ja gerade gut geschildert. Wir kriegen es wahrscheinlich nie mehr ganz geheilt. Aber jetzt auf diesem falschen Weg komplett zu bleiben, ist ja nun auch keine Lösung.
Nein, der falsche Weg wäre noch schlechter als den richtigen Weg jetzt zu gehen. Der richtige Weg ist vernünftig und da haben wir auch einige Facetten, die sind okay. Aber es hilft natürlich nicht denen, die am meisten eigentlich betroffen sind. Wir hätten Lösungen für die Babyboomer anbieten müssen und die haben wir nicht. Und die kriegen wir auch nicht mehr rein, weil es ist vorbei.
Okay, aber wir sind uns einig, dass es keinen Sinn macht, das Tempo zu erhöhen, wenn man in die falsche Richtung rennt. Ja, ich glaube, das ist
Ja, aber das tun wir ja jetzt.
Das tun wir jetzt. Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, naja, wenn wir jetzt wenige Geburten haben und wenige Einzahler in die Sozialsysteme, dann haben wir ja irgendwann, wenn die dann in Rente gehen, auch weniger Rentner. Das heißt, irgendwann kippt sich das möglicherweise wieder um. Das ist ja dann erst in 40, 50 Jahren wahrscheinlich der Fall. Aber stimmt das tatsächlich, dass sich das dann auch wieder irgendwann umkippt, weil es ja auch weniger Empfänger gibt, als das aktuell ist? Das stimmt schon, oder?
Also es stimmt schon, nur muss man sich klar machen, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir von noch nie so vielen Erwerbstätigen finanziert worden sind in den sozialen Sicherungssystemen wie heute. Also noch nie haben so viele, und zwar eigentlich so wenig, weil die alten Jahrgänge sind ja noch gar nicht groß. Die kommen ja noch, die Großen. Also noch nie haben wir so viele gehabt, die für so wenig vorsorgen müssten. Und zwischendurch haben wir eine Situation, die ist von den goldenen Zeiten, die wir jetzt haben, die schlimmste. Dann haben wir so noch nie so wenig gehabt, die so viele und das auch noch so lange finanzieren mussten. So, und dann danach, wenn die Babyboomer nicht mehr sind, das ist ja das wirklich, das muss man sich ganz klar machen. Das Problem ist ja nicht mehr da, wenn die Babyboomer nicht mehr sind. Denn dann werden wenige von wenigen finanziert. So, das heißt, es ist richtig, wir haben eine Abschwächung des Problems, keine völlige Umkehr mehr. Also wir haben immer noch ein Plateauproblem, auf dem wir verharren, aber es wird nicht wieder schlimmer. Nur eins ist klar, wann es wieder gut wird, sollte man sich als graumelierter Babyboomer ganz klar machen. Es ist dann wieder gut, wenn man selbst nicht mehr auf dieser Welt weilt. Denn mit den Babyboomern verschwindet das Problem. Was jedem Babyboomer eigentlich klar werden müsste dann, dass er zwar immer von Problemen redet, die er hat, aber damit ist das nicht getan. Denn der Babyboomer muss sich klar machen, dass er gar kein Problem hat, sondern dass er das Problem ist. Und dass, wenn er nicht mehr ist, wir auch kein Problem mehr haben.
Ja, das ist natürlich eine etwas fatalistische Erkenntnis, die aber durchaus natürlich Gültigkeit hat.
Ich kann da nichts für.
Nein, ich auch nicht. Deswegen sagen wir können beide nichts dafür, also alles gut. Ich würde gern eine These mit Ihnen kurz besprechen. Und zwar, natürlich macht sich jeder Gedanken darum und irgendwann kam ich mal auf die Idee, wahrscheinlich nicht alleine, sondern mit vielen anderen Menschen auch. Folgender Fall. Jedes Kind, was in Deutschland zur Welt kommt, bekommt 10.000 Euro, sagen wir mal. Ja, bei 800.000 Geburten im Jahr, die wir im Moment haben, Tendenz fallend, ist das eine einigermaßen überschaubare Größe, ist Geld, aber ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, nie gehört so ein Betrag. Also wir sprechen von 7, 8 Milliarden Euro pro Jahr. Und wir spielen das durch und legen dieses Geld in einen, sagen wir einfach, der Einfachheit halber, einen global anlegenden Aktienfonds an. Und erst mit Renteneintrittsalter, 67, 80, 70, you name it, darf dieses Kind, was dann kein Kind mehr ist, sondern eben ein Rentner, an das Kapital, was aus dieser Anlage geworden ist, heran. Und dann wissen wir alle, wenn wir 5, 6, 7% PA mal zugrunde legen, was so eine Anlage eigentlich liefern kann, beziehungsweise immer geliefert hat, haben wir schon mal ein Problem der möglichen Altersarmut zumindest ein bisschen geheilt. Gehen Sie damit? Ist das grundsätzlich oder habe ich wieder einen Denkfehler? Wäre das eine Geschichte, die helfen könnte?
Also, dass man ersetzende Alterssicherung in Form von Aktienkapital oder Realkapital, nennen wir das hier im richtigen Fall, betreiben sollte, steht außer Frage. Punkt. Dass man die Bildung von Realkapital als Altersvorsorgevermögen fördern sollte, steht ebenfalls außer Frage. In Deutschland ist man dann immer bei Zulage oder dann sollen sie ein bisschen Kohle kriegen oder dies und jenes. Da sind wir in der Finanzwissenschaft natürlich etwas, sagen wir mal, anders gewickelt. Denn sie können ja die Leute zuschütten mit Geld, wie sie wollen. Das, was wirklich wichtig ist, wäre eine vernünftige steuerrechtliche Lösung von solch einer Konzeption. Und die ist ja auch angedacht. Wir denken ja an, nur einen kleinen Betrag da vielleicht als Zulage zu geben, aber im Wesentlichen den Sonderausgabenabzug zu reaktivieren. Und der Sonderausgabenabzug sagt, ich speise ein in mein Altersvorsorgeprodukt, das dann tatsächlich erst im Alter ausgezahlt wird, speise ich ein aus meinem Bruttoeinkommen und hin am Ende wird nachgelagert besteuert. Und der Vorteil, den ich dadurch habe, ist ganz einfach, ich zahle nicht heute 1 Euro Steuern, sondern morgen. Und morgen ist nicht morgen, sondern morgen ist ja in 40, 50 Jahren. Das heißt, der 1 Euro Steuerzahlung heute wird zu 1 Euro geteilt durch 1 plus Zins hoch 50. Dadurch wird der 1 Euro quasi nichts mehr. Das heißt, ich habe einen Steuererlass. Ich habe eine steuerrechtlich koschere Lösung dann, indem ich sage, okay, wir schieben alles nach hinten. Und das ist ja auch angedacht. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen was nachbessern und so. Aber im Wesentlichen ist das angedacht. Das war aber auch schon bei Riester so. Denn der Sonderausgabenabzug ist älter, als man denkt, 100 Jahre nämlich. Und Riester ist ein bisschen jünger, soweit ich weiß. Aber er hat es als erstes wieder aktiviert und die Bezeichnung Riester ist eben halt für diesen Sonder. Der Sonderausgabenabzug ist besser, weil ich den lebenslang habe und zwar so, dass er mich steuerrechtlich im Prinzip mich aus der Progression holt für den Fall der Fälle, dass ich da einspeise. Also der koschere Weg wäre die Förderung durch die richtige Form der Besteuerung.
Und ist ja auch nichts, was nicht schon mal gemacht worden wäre. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, wir müssen da jetzt erstmal ein neues Konzept und wir müssen eine Kommission und wir müssen
dies oder das. Das Konzept sozusagen, Lindner-Depot oder Frühstarter-Depot oder alles, was Sie da nennen, ist im Wesentlichen schon mal vorgeschlagen worden. Das habe ich nämlich 1989 in einem Artikel für die Versicherungswirtschaft gemacht, die Übertragung der 401ks aus den USA nach Deutschland. Nochmal, 40 Jahre. Wir reden darüber, 40 Jahre Fehlgemacht zu haben.
Bisschen verschenkte Zeit natürlich auch, insbesondere weil man weiß, dass ein Anleger am Kapitalmarkt eines komplett kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommt und das ist die Zeit.
Ja.
Und wenn man die Zeit diszipliniert und kontinuierlich ausnutzt, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch. Okay, wir haben wieder was gelernt. Wir müssen unbedingt, meine Oma hat schon gesagt, müssen ist immer schwieriger als können. Also wir sind jetzt in dem Müssen-Modus, müssen daran. Unsere Zeit ist fast rum. Herr Raffelhüschen, erlauben Sie mir eine Frage ins Persönliche gehend. Wie sieht Ihre Altersvorsorge aus? Wie haben Sie die Erkenntnisse, die Sie haben, ausgenutzt? Waren das tatsächlich so aktienähnliche Investments mehr als waren das Anleihen? Waren Sie lieber Eigentümer oder waren Sie lieber jemanden, der einem Staat Geld geliehen hat, der damit augenscheinlich nicht umgehen kann? Also haben Sie im Grunde Ihre Erkenntnisse auch so umgesetzt, wie es am sinnvollsten war? Ja, nein.
Also absolut. Und ich mache das nicht nur für mich, sondern mache das mit meinen Kindern. Ich habe mich mit meinen Kindern hingesetzt, als sie 15, 16 waren und habe für sie ein Depot organisiert, habe ihnen gezeigt, wie man das macht. Sie sind dabei. Ich selbst auch. War immer schon von der Familie her geprägt sozusagen, von meiner Mutter, von meinem Großvater, von allen. Das gab es immer. Ich war immer diversifiziert unterwegs. Ich war immer ratierlich unterwegs. Ansonsten habe ich eine Pension und da ich 2 Monate im Jahr in Norwegen Prof war und 10 Monate in Deutschland, habe ich auch meine Pension diversifiziert. Also es ist alles bei mir in Ordnung.
Das freut mich natürlich außerordentlich zu hören. Allerletzte Frage. Wir haben jetzt sehr viele Themen besprochen, die einen nicht wirklich optimistisch stimmen können. Aber gibt es irgendetwas in Ihrem Kernbereich, den Sie beobachten, dass Sie optimistisch stimmt?
So ein bisschen, aber nur im Ansatz. Also sehen Sie, das ganze Problem haben wir ja, indem wir uns einfach als Generation hingesetzt haben und gesagt haben, okay, die Welt ist schön, aber wir müssen die Welt auch nicht mit unseren Kindern bereichern. Und von diesen Typen gab es eine ganze Menge in unseren Jahrgängen. Diese kinderlosen Ichlinge, die sich selbst kannten und sonst nichts. Und ich habe das Gefühl, mindestens bei meinen Kindern, dass die Kinder schon in deren Köpfen sind und damit auch dann irgendwann auf der Welt sind. Das wäre das Schönste, was passieren kann in diesem Land.
Also ein Plädoyer für Kinderreichtum ich glaube, da gibt es niemanden, der dagegen sein kann. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe extrem viel gelernt. Meine Erkenntnisse wurden nochmal ausgeweitet. Dafür danke ich Ihnen sehr und danke, dass ich die Zeit genommen habe. War wertvoll.
Gerne, Herr Reike. Und wir machen das nochmal.
Sehr gerne. Dankeschön.
Eine Produktion von 4professionell.